Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Wer so ein neoklassischer Ökonom würde denken, wenn die Leute sparen sollen, dann muss man die Preise hochsetzen.
Ich glaube schon, dass man die Preise weitergeben muss und ich glaube auch, dass da jetzt aktuell noch nicht genug passiert.
Wo ich auch noch nicht sehe, dass das jetzt alles aufgegleist ist und wir nur noch sozusagen den Zug in Bewegung setzen müssen, dann kommen wir da schon durch.
Ich glaube, wir haben jetzt doch so signifikante Probleme, die wir auch mit staatlichem Geld dann adressieren müssen, dass wir jetzt nicht mit der Gießkanne jeden begünstigen können.
Wir kommen an den Atomkraftwerken gar nicht vorbei.
Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sehe ich eigentlich relativ positiv, weil ich glaube, dass wir uns diese Spielräume erstmal erhalten sollten.
Ja, auch diese Ausgabe ist eine besondere, wie dieser kurze Einblick zur Einstimmung andeutet. Zunächst aber herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Und bevor wir Ihnen unseren besonderen Gast vorstellen, mit der wir uns Mitte der Woche zusammengeschaltet haben, geht es nach Düsseldorf zu Justus Haukapp. Willkommen zurück aus dem Urlaub.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin tatsächlich zurück aus den USA. Dafür ist der Lars Feld jetzt im Urlaub. Aber wir haben einen im Minimum gleichwertigen Ersatz.
Ganz genau. Zugeschaltet aus Nürnberg begrüßen wir ganz herzlich Professorin Veronika Grimm. Toll, dass Sie mit dabei sind.
Ja, freut mich auch. Hallo. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute auf die Ausgabe hier.
Ja, bevor wir so richtig ins heutige Thema einsteigen, schnell mal einen Blick zu Ihnen in den Sachverständigenrat, Frau Grimm, wo nun endlich weitere Unterstützung kommt. Ulrike Malmendier und Martin Werding sollen kommen. Welche Expertise bringen die beiden mit?
Ja, das ist ganz fantastisch, dass wir jetzt wieder vollständig sind und auch in einer sehr interessanten Konstellation. Martin Werding ist ja im Bereich Rente, Sozialversicherungen schon lange bekannt, hat auch verschiedene Gutachten, Expertisen schon für den Sachverständigenrat geschrieben. Wichtiges Thema, das uns sicherlich in Zukunft beschäftigen wird. Und Ulrike Malmendier ist in vielen Bereichen unterwegs, Verhaltensökonomik, Inflationserwartungen, Finanzmärkte, um nur einige zu nennen. Und das wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich. Sehr, sehr hochrangige Forschung aus den USA. Und wir werden auch die Herausforderungen meistern und meistern müssen, diese Distanz zu überwinden. Aber ich glaube, das wird uns gut gelingen.
Herr Haukapp, Sie waren ja jetzt auch ein paar Wochen in den USA unterwegs. Wie wird denn dort auf die Herausforderungen bei uns hier geschaut? Was ist Ihnen denn so aufgefallen? Was haben Sie wahrgenommen?
Man ist natürlich schon ein bisschen weiter weg von Europa sozusagen, als wir das sind. Das heißt, es wird weniger eine akute Bedrohungslage natürlich empfunden, als das bei uns ist, wirtschaftlich als auch militärisch. Nichtsdestotrotz ist die Teilhabe, sage ich mal so, sehr groß. Ich war doch überrascht, wie viele Ukraine-Fahnen zum Beispiel vor vielen Häusern in den USA zu sehen sind. Das heißt also, das wird schon mit großem Interesse verfolgt. Gleichwohl dominieren innenpolitische Debatten momentan stark in den USA, muss man so sagen. Und das Inflationsthema, was aber ja etwas anders aussieht als bei uns. Das ist schon zu spüren und spielt auch eine nicht unerhebliche Rolle da in den Debatten.
Hm. Na dann schauen wir mal auf uns und wagen einen Ausblick auf die Energieversorgung im Winter. In der öffentlichen Debatte reicht das Meinungsspektrum von vorsichtigem Optimismus bis hin zu totaler Endzeitstimmung. Frau Grimm, Sie haben ja schon ganz früh im März gesagt, dass wir das auch ohne die Energielieferung aus Russland hinbekommen können. Bleiben Sie Stand heute dabei?
Ja, ich glaube, im letzten März war die Aussage vieler Ökonomen, dass man einen Lieferstopp hinnehmen kann, wenn man es schafft, die Zahlungen, die an Russland gehen, zu beschränken. Eigentlich wäre die richtige Strategie meiner Meinung nach gewesen, dass man versucht, die Zahlungen, die an Russland gehen, für die Energielieferungen zu beschränken. Russland hat ja jetzt schon längst mehr verdient als in jedem normalen Jahr an den Energieexporten in die Europäische Union. Und das hätte man verhindern können, zum Beispiel, indem man eine Importsteuer erhoben hätte oder indem man die Preise gedeckelt hätte, also ein Preisultimatum beschlossen hätte in Richtung Russland. Das hätte auch dazu geführt, dass man durch die Preisdifferenz an den Großhandelsmärkten in Europa und den Zahlungen, die man an Russland geleistet hätte, Mittel gehabt hätte, um Härten zu kompensieren. Und ich glaube, natürlich, wenn man das versucht hätte, dann hätte Russland mit einem Lieferstopp gedroht. Und da war die Aussage, eigentlich hätte man das riskieren können. Ich glaube, im Endeffekt, das können wir jetzt ex post nicht beurteilen, es wäre etwas schwieriger geworden, aber wir sind ja kurz vor dem Sommer gewesen und Gas ist speicherbar. Wir hätten uns viel mehr noch anstrengen müssen, auch in den vergangenen 3 Monaten, um Gas einzusparen. Das, was wir jetzt eigentlich beobachten, dass wir die Kohlekraftwerke wieder reaktivieren, dass wir wirklich versuchen zu appellieren, leider bisher hauptsächlich zu appellieren, dass die Haushalte Gas sparen und dass auch durch die hohen Preise in der Industrie viel gespart wird. Das hätte alles ein bisschen früher passieren können schon, aber es muss eigentlich auch jetzt viel mehr passieren. Es ist so, dass gerade im Haushaltsbereich ja die Preise noch gar nicht richtig weitergegeben sind. Und die jetzt ist natürlich die Frage, die einen haben jetzt schon Horror und antizipieren jetzt schon, dass die Preise sehr hoch werden, die sie zahlen müssen, korrekterweise, die werden sehr hoch werden. Aber auf den Rechnungen aktuell, in den aktuellen Verträgen, sieht man das oft noch nicht. In Abschlagszahlungen, die Mieter zahlen, sieht man das heute noch nicht. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, weil dadurch natürlich bei vielen das Problem vielleicht auch erstmal weggedrängt wird. Also ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, dass man dadurch, dass man jetzt aktuell die Preissignale noch nicht so richtig sichtbar weitergibt, dass dadurch viele das Problem wegdrängen werden, nicht genug sparen werden und wir dadurch natürlich auch eine größere Gaslücke im Winter bekommen werden, falls denn tatsächlich die Lieferungen eingestellt werden seitens Russland.
Ich habe nur noch 2 Nachfragen. Preisdeckel hätte sicherlich dazu geführt, dass die Erlöse, die Russland bekommen hätte, wohl gesunken wären. Aber dann hätte man natürlich selbst sozusagen nicht unbedingt mehr Geld zur Verfügung gehabt, anders als bei einer Steuer. Dann hätte man tatsächlich möglicherweise mehr Geld zur Verfügung gehabt. Aber in der Steuer war ich mir immer so ein bisschen unsicher, ob wie da die Inzidenz ist, sag mal, ob Russland hier einfach sagt, na gut, dann schlagen wir die Steuer einfach drauf. Wir wissen ja, wie schlecht ihr substituieren könnt. Wie sicher wären wir uns gewesen, dass das tatsächlich aus russischer Tasche bezahlt wird und nicht einfach bei uns auf den Preis draufgeschlagen wird?
Genau, das ist eine Debatte, die geführt wurde. Da gibt es verschiedene Stellungnahmen, die dahin gehen, dass wir wohl geschafft hätten, einen Teil der Inzidenz nach Russland zu verschieben. Aber das ist natürlich auch Spekulation. Bei dem Preisdeckel ist es so, dass wenn man das europäisch durch einen zentralen europäischen Beauftragten für diesen Einkauf geregelt hätte, dass man natürlich durchaus hätte den Preis deckeln können, zum Beispiel bei 50 Euro pro Megawattstunde. Das ist immer noch mehr als doppelt so viel, wie Russland vorher erhalten hat. Und da ist, kann man natürlich jetzt spekulieren, hätten sie dann die Lieferungen eingestellt, ist nicht so klar, weil das Geld ist natürlich auch bitter notwendig in Russland. Gerade nach den Zentralbanksanktionen war das so. Und man hätte dann natürlich trotzdem in Europa das Gas an den Märkten handeln können. Insofern, je nach Ausgestaltung wäre es doch möglich gewesen, da auch Einnahmen zu generieren, die dann eben für die Abfederung von Härten sowohl bei den Haushalten als auch in der Industrie hätten verwendet werden können. Da gibt es ein breites Spektrum, glaube ich, an Vorschlägen, die diskutiert wurden.
Ja, genau. Also man hätte das sozusagen den Einkauf irgendwie zentralisieren müssen in irgendeiner Weise und genau, dann die Marge im Weiterverkauf irgendwo einstreichen hätte können.
Genau, genau. Ich meine, das hätte den Vorteil gehabt, dass der Preismechanismus eben trotzdem wirkt und dadurch natürlich an den Stellen eingespart wird, wo das am ehesten machbar ist. Wenn man den Preismechanismus komplett außer Kraft setzt, dann ist ja das Problem, dann habe ich eigentlich eine Überschussnachfrage und dann muss man irgendwie entscheiden, wo man rationiert. Und das ist unter Umständen nicht so ganz einfach.
Wir müssen ja, das war ja der 2. Punkt, den du gesagt hast, die Preissignale wirken lassen, letztendlich, um die Leute zum Sparen zu bringen. Und mit so einem Preisdeckel, also wenn ich es richtig verstehe, im Großhandel sozusagen macht das dann Sinn, wenn ich dann aber sozusagen im Weiterverkauf die Preissignale eben nicht aussetze, weil sonst ja eben die Anreize fehlen werden oder schwächer sind, sagen wir es mal so zumindest, sich Gedanken darüber zu machen, wo ich es denn einsparen kann. Wie ist das denn bei den privaten Haushalten? Ich bin da, um ganz ehrlich zu sein, auch so ein bisschen unschlüssig. Ich bin ja so ein neoklassischer Ökonom, würde denken, also wenn die Leute sparen sollen, dann muss man die Preise hochsetzen, dann werden die sich schon überlegen, wo sie sparen können. Natürlich mit sozialem Ausgleich für die, das sich nicht leisten können und so weiter. Aber Lars sagt mir dann immer, ach, das ist doch gar nicht notwendig im Prinzip, komischerweise. Die Leute, die befürchten doch schon, dass die Preise steigen. Das reicht doch, um sich Gedanken über Sparen zu machen. Naja, das habe ich Ihnen jetzt vielleicht nicht ganz richtig zitiert, aber so in etwa. Genau. Naja, der sagt auf jeden Fall, die Preise sind ja schon so stark gestiegen. Also jeder denkt schon so viel nach darüber. Wenn ich jetzt noch ein bisschen erhöhe, können die überhaupt noch mehr nachdenken?
Ja, da glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz dran. Ich glaube schon, dass man die Preise weitergeben muss. Und ich glaube auch, dass da jetzt aktuell noch nicht genug passiert. Es ist auch sehr heterogen und sehr, sehr schwer zu durchschauen. Aktuell ist es so, dass es tatsächlich noch Gaskunden gibt, die einfach einen Preis zu 6 Cent pro Kilowattstunde haben, ja, im Vertrag. und aktuell noch keine Anzeichen wahrnehmen, dass sich das ändert. Jetzt kann man natürlich rational sein und antizipieren, dass sich das ändern wird, aber vielleicht ist nicht jeder so drauf. Ne? Also vielleicht gibt es auch Leute, die das Problem dann erstmal wegdrücken und denken, naja, wird schon gut gehen und wenn es dann dick hart auf hart kommt, dann hilft mir der Staat schon irgendwie. Ja? Und das würde natürlich dazu führen, dass man nicht genug spart. Bei den Gaskunden werden aber jetzt, wenn man die Preise beobachtet, schon die Preise auch durchgereicht. Ne? Die neue Verträge außerhalb der Grundversorgung. Die Grundversorgung liegt jetzt so bei 10 bis 18 Cent pro Kilowattstunde. Und die neuen Verträge, wenn man mit einem Anbieter abschließt, bei 25 Cent. Also man sieht schon, dass Preise weitergegeben werden, aber viele haben eben laufende Verträge und da weiß man nicht so genau, wie die Konditionen sind und ob da schon was angekommen ist. Und das halte ich schon für relativ heikel. Und bei den Mietern, die über die Nebenkostenabrechnung die Heizkosten abgerechnet kriegen, das ist eigentlich noch schlimmer. Da ist es nämlich so, dass jetzt die Heizkostenabrechnung erst im kommenden Jahr, im kommenden Sommer kommen wird. Die haben jetzt sehr niedrige Abschläge, weil die Abschläge sich immer an der letzten Abrechnung, also der Abrechnung jetzt in diesem Fall für 2021 orientieren. Das heißt, die haben ganz niedrige Abschläge oder relativ niedrige Abschläge und werden erst im nächsten Sommer ihr blaues Wunder erleben, nämlich mit einer sehr deftigen Nachzahlung. Das geht mit zwei Problemen einher. Zum einen werden die Mieter gar nicht so richtig wahrnehmen jetzt, dass die Preise steigen und dass sie jetzt eigentlich durch Sparen ihre eigenen Kosten auch senken könnten. Und zum zweiten ist es so, dass natürlich bei den Vermietern massive Liquiditätsprobleme auftreten, weil die ja zu den hohen Preisen des Gas einkaufen müssen und aktuell nur sehr geringe Abschläge bekommen. Und da muss eigentlich gehandelt werden. Eine Möglichkeit wäre ja, dass man jetzt sagt, man muss regelmäßig informieren. Man sollte frühzeitiger vielleicht zwischendurch eine Abrechnung machen, sodass die Preise auch weitergegeben werden können und sollte daneben diejenigen, die es nicht tragen können, entlasten. Aber sonst haben wir an zwei Stellen Probleme. Einmal die Liquiditätsprobleme seitens der Vermieter und dann eben auch noch, wenn nämlich die Zahlungen dann anstehen, bei den Mietern. Also irgendwie
ist das denn ein rechtliches Problem? In Deutschland leben ja auch relativ viele Leute, die nicht im Eigentum wohnen, in Wohnungen von größeren Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, privaten Wohnungsbaugesellschaften etc. Ist das gesetzlich ein Problem, dass die, weißt du das zufällig, dass die die Abschläge erhöhen? Oder ansonsten, wenn die halbwegs rational sein würden, würden die auch sagen, naja, wir wissen ja, dass da ein Problem ist für viele Mieter, lass uns mal lieber jetzt die Abschläge hochsetzen.
Ja, ja, meines Wissens ist es gesetzlich so geregelt, dass die Abschläge festgelegt werden anhand der letzten Abrechnung. Und nur wenn der Mieter einwilligt, kann man den Abschlag höher festlegen. Aber oftmals willigen die Mieter natürlich nicht ein, weil die sagen, naja, jetzt warten wir erstmal ab. Und weil man vielleicht auch spekuliert, dass dann Eigeninteresse des Vermieters dahinter steht, das nicht legitim ist. Das heißt, üblicherweise werden die Abschläge eben nicht angepasst vorausschauend, sondern kommt dann eben die Nachzahlung, wenn es zu Kostensteigerungen kommt. Und da wäre der Gesetzgeber gefragt.
Dazu passt ja auch die Debatte, ob die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage jetzt entfallen kann. Sie, Frau Grimm, sind da ja kein Fan von, würden die weiter erheben und im Gegenzug diejenigen kompensieren, die das nicht allein tragen können, richtig?
Ja, genau. Also ich würde denken, dass man jetzt auch bei der Gasumlage, wenn ich die Mehrwertsteuer jetzt für alle streiche, dann würden auch wir hier die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage nicht zahlen, wenn wir Gaskunden wären. Und warum sollte das so sein? Ne? Also ich glaube, dass man da sehr aufpassen muss, dass man jetzt einfach die staatliche Unterstützung, und das ist es in diesem Fall ja auch, auf die konzentriert, die diese Härten wirklich nicht tragen können, die anfallen und nicht auf alle, weil das ist ja auch eine Frage der Spielräume, die der Staat insgesamt hat. Ich glaube, wir haben jetzt doch so signifikante Probleme, die wir auch mit staatlichem Geld dann adressieren müssen, dass wir jetzt nicht mit der Gießkanne jeden begünstigen können, sondern da schon sehr aufpassen müssen, dass das sehr zielgerichtet geschieht.
Da bin ich auch ganz bei dir, muss ich sagen. Da haben wir jetzt in der Vergangenheit schon nicht optimal gehandelt. Ganz gleich, ob es das 9-Euro-Ticket oder der Tankrabatt ist. Da hat man viele Leute begünstigt, wie mich, die keine Begünstigung benötigen. Diese Politik sollte man tatsächlich nicht fortsetzen und zu sagen, wir machen jetzt mit der Gießkanne Wohltaten. Gerade angesichts der Haushaltslage und der notwendigen Investitionen, die ja auch noch an ganz anderen Stellen notwendig sind.
Und die Diskussion ist ja auch ganz interessant. Es wird dann immer gesagt, man kann noch nicht zielgerichtet besonders Bedürftige adressieren mit Einmalzahlungen oder wie auch immer. Aber es gibt ja wirklich Zwischenschritte, die möglich sind. Man könnte eben zum Beispiel eben den Gas Gastkunden dann eben eine Einmalzahlung zukommen lassen, die vielleicht auch einkommensteuerpflichtig ist, sodass dann eben diejenigen, die ein höheres Einkommen haben, auch weniger von diesem Zuschuss übrig behalten als diejenigen, die nicht so viel haben. Und schon das ist natürlich viel besser, als wenn ich die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch reduziere, weil wenn ich die Mehrwertsteuer da reduziere, dann profitieren natürlich die mit dem höchsten Gasverbrauch am meisten. Das sind die, die ein großes Haus haben, und das möchte man eigentlich wirklich vermeiden.
Also das scheint mir auch so ein bisschen Faulheit zu sein, hätte ich fast gesagt, ein bisschen mehr nachzudenken.
Ja, oder es ist eben, es kommt ja auch gut an beim Wähler.
Ja. Lassen Sie uns mal noch zu einem weiteren Diskussionspunkt kommen. Frau Grimm, Sie sagen Gasverstromung sofort durch Kohleverstromung ersetzen. Was aber ist denn mit Atomenergie?
Zunächst mal ist es für diesen Winter sicherlich sinnvoll, auf die Kohlekraftwerke zu setzen, sofern man es schafft, tatsächlich sie aus der Reserve und der Betriebsbereitschaft wieder in den Markt zu bringen. Das wäre auch deswegen natürlich attraktiv, weil wenn die in den Markt kommen, bei den hohen Gaspreisen aktuell, dann sind die einfach in Betrieb und ersetzen einen großen Teil der Gasverstromung. Einfach deswegen, weil unter den aktuellen Rahmenbedingungen Kohle niedrigere Grenzkosten haben dürfte und in der Merit Order deswegen vor den Gaskraftwerken ist vielfach. Und das ist natürlich was man möchte, die Gaskraftwerke so weit wie möglich aus dem Markt drängen, außer dort, wo sie einfach nicht entbehrlich sind für bestimmte Spitzen oder regional oder eben auch, wenn sie in der Kraft-Wärme-Kopplung sind. Also ganz werden wir die Gasverstromung nicht ersetzen können. Bei der Atomkraft, die kommt ins Spiel, wenn man das mit den Kohlekraftwerken nicht komplett schafft. Es gibt ja durchaus auch aktuell Schwierigkeiten, die wieder zu reaktivieren. Das betrifft sowohl die Belieferung mit Kohle bei den Steinkohlekraftwerken, weil da einfach die Lieferverträge verlängert werden müssten teilweise und erweitert werden müssten, um tatsächlich die Kohle zu beschaffen. Das kann den Mangel an Personal betreffen, weil natürlich jetzt diese unerwartete, umfangreiche Aktivierung der Kohlekraftwerke dazu führt, ich brauche mehr Personal. Und das war jetzt nicht eingeplant. Und wir haben ohnehin Fachkräfteengpässe. Das kann natürlich Hemmnisse bewirken. Und dann könnte es sein, dass die Atomkraftwerke noch eine sinnvolle Rolle spielen. Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sehe ich eigentlich relativ positiv, weil ich glaube, dass wir gerade für die nächsten 2 bis 5 Jahre uns diese Spielräume erstmal erhalten sollten. Das ist schon eine sehr potenziell riskante Entscheidung, jetzt die Atommeile abzustellen, in einer Zeit, wo wir in dieser Situation sind, sehr, sehr hohe Gaspreise, Reaktivierung der Kohle. Es ist abzusehen, dass in den kommenden Jahren dann eigentlich, solange die Kohlekraftwerke in dem Umfang am Markt bleiben, sehr, sehr viel Kohle verstromt wird. Und das wiederum erhöht die CO2-Preise im europäischen Emissionshandel. Und da fragt sich natürlich, wie lange das dann politisch durchhaltbar ist in der Europäischen Union, wenn die CO2-Preise sehr, sehr hoch steigen. Und klar ist, das ist verursacht dadurch, dass Deutschland besonders viel Kohle verstromt. Dann gibt es sofort eine politische Diskussion wahrscheinlich, dass man da Abhilfe schaffen muss. Und ich glaube, das ist eine der großen Gefahren in dieser Situation. Wenn wir den europäischen Emissionshandel jetzt aufweichen, dann haben wir eigentlich wirklich Schwierigkeiten, unsere Klimaziele einzuhalten. Und deswegen würde ich denken, da ist es besser, jetzt diesen Spielraum durch die Atomkraftwerke sich zu erhalten, damit man nicht in diese Situation gerät. Das scheint mir doch sehr, sehr heikel. Also jetzt gar nicht auf die konkrete Krise in diesem Winter, sondern mit Blick auf die nächsten Jahre eigentlich.
Ja, ich würde, also das sehe ich genau wie du, muss ich sagen. Das ist doch relativ riskant, sich diese Option jetzt auch noch abzuschneiden. Die Abhängigkeiten werden nochmal verschärft, die wir haben. Wir nehmen uns eine Handlungsoption weg. Und wenn man dem gegenüberstellt, was der Schaden ist, in Anführungszeichen, der angerichtet wird dadurch, dass 3 Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen. Natürlich, da wird noch ein bisschen mehr Atommüll produziert, muss man sagen. Aber das Problem haben wir sowieso. Ich würde auch glauben, dass das Risiko, diese 3 Kraftwerke laufen zu lassen, tragbar wäre für ein paar Jahre.
Ja, ich meine, man baut ja jetzt auch keine neuen oder man steigt nicht wieder in die Atomenergie ein, sondern es geht ja wirklich nur darum, diesen Puffer zu schaffen. Und man muss ja auch sehen, dass wir eigentlich, um diese Lücke zu füllen, die Erneuerbaren noch lassen, und zwar auch noch bis 2030 lassen, brauchen wir einfach insgesamt mehr Kraftwerkskapazität. Die kommt jetzt entweder dadurch, dass wir die Kohlekraftwerke länger laufen lassen oder dadurch, dass wir Gaskraftwerke zubauen. Aber so schnell geht das natürlich nicht. Und bis wir genügend Gaskraftwerke zugebaut haben, um dann sozusagen diese Lücke zu decken, die, wenn jetzt keine Sonne scheint, kein Wind weht, dann braucht man eine Stromversorgung. Und diese Lücke wird auch nicht kleiner werden, weil wir zwar Erneuerbare ausbauen bis 2030, massiv hoffentlich, aber auf der anderen Seite steigt ja auch der Strombedarf von heute 580 Terawattstunden. Auf 2030 ist jetzt die Abschätzung der Bundesregierung 750 Terawattstunden. Das heißt, diese Lücke, die wir füllen müssen mit konventionellen Kraftwerken, die wird erstmal nicht kleiner. Und um die zu decken, braucht es entweder eben die Kohlekraftwerke in viel zu großem Umfang, viel mehr, als wir uns eigentlich gewünscht hätten, noch vor dem Krieg. Oder man hat so einen Puffer und lässt die Atomkraftwerke noch ein bisschen laufen. Und mit Blick auf das Ende dieses Jahrzehnts könnte man dann hoffen, dass dann Gaskraftwerke zugebaut sind, die dann dazu führen, dass wir eben stärker auf Gaskraftwerke umstellen können, die dann auch wasserstofffähig sind. Und dann hat man eben diese Brücke in so eine klimafreundliche Zukunft. Und das würde dann eben ermöglichen, dass man 2035 eine klimaneutrale Stromerzeugung hat. Aber das ist eine riesen Herausforderung, die wir dafür stemmen müssen eigentlich.
Das ist ein Punkt, da würde mich deine Meinung auch nochmal interessieren. Die Elektrifizierung vieler Prozesse des Verkehrs, von industriellen Prozessen etc. war ja bisher immer unter dem Vorzeichen, dass man es dadurch umweltfreundlicher letztendlich oder klimafreundlicher machen kann, weil die Hoffnung ist, dass der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Wenn wir jetzt aber die Elektrifizierung mit der gleichen Vehemenz weiter vorantreiben und das dazu führt, dass wir immer mehr Kohle verstromen müssen, dann ist ja der Sinn und Zweck der Elektrifizierung eigentlich gar nicht mehr der, der er mal war, tatsächlich, nämlich klimafreundlicher zu werden, zumindest kurzfristig nicht. Sollte man nicht auch darüber nachdenken, vielleicht bei der Elektrifizierung zu sagen, vielleicht doch nicht ganz so schnell damit voranzugehen?
Ja, würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen, weil das sind ja alles Investitionen, die nur in einer bestimmten Geschwindigkeit getätigt werden können. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt im Verkehr die Sache angucken, dann gibt es ja jetzt aktuell das Ziel, auf 15 Millionen Elektrofahrzeuge, Batteriefahrzeuge im Jahr 2030 zu kommen. 15 Millionen Batteriefahrzeuge, das ist noch nicht mal der halbe Fahrzeugpark. Wir haben 47 Millionen Fahrzeuge im Fahrzeugpark in Deutschland und daran sieht man, wie lange das dauern wird. Und diese Zahl 15 Millionen ist ja schon eine, die als sehr ambitioniert eingeschätzt wird. Und man sieht daran, wie lange es dauert, überhaupt diese Fahrzeuge alle auszutauschen. Und wenn wir jetzt da langsamer machen, dann führt das dazu, dass wir eben die Klimaziele vermutlich nicht erreichen, einfach weil wir gar nicht genug Luft haben nach hinten raus, um den Fahrzeugpark tatsächlich auszutauschen. Das heißt, man muss eigentlich sozusagen, und das kann man auf die Industrie in vielen Bereichen auch übertragen, man muss Stück für Stück jetzt sehr schnell die Anlagen austauschen, die überhaupt in der Lage sind, klimaneutral betrieben zu werden, um dann, wenn die Energieträger alle klimaneutral mal sind, tatsächlich dann eine klimaneutrale Wirtschaft realisieren zu können. Und deswegen glaube ich, dass man eigentlich jetzt, man muss schon da genauso ambitioniert, wie man sich das vorgestellt hat, dabei bleiben, weil sonst einfach die Zeitachsen gar nicht reichen, um die ganzen Anlagen neu aufzubauen. Also es sind ja auch Fachkräfte, die da nötig sind, Materialien und die ganzen Lieferketten sind gerade gestört. Es wird eh unglaublich ambitioniert, das zu tun. Und da jetzt langsamer zu machen, das halte ich für sehr, sehr heikel mit Blick auf das Ziel, das man im Auge hat, nämlich dass man klimaneutral sein möchte 2045.
Das stimmt, wobei gerade bei den Autos bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich muss sagen, bei den industriellen Prozessen verstehe ich das auch gut, wenn man sagt, da müssen wir auch sozusagen die Lernkurve noch durchschreiten wahrscheinlich und irgendwie auch, das hat noch große Vorteile, wenn wir vorangehen. Bei den Autos hätte ich gedacht, ist es wahrscheinlich global gesehen nicht ganz so entscheidend, wie viel in Deutschland passiert, weil auch an vielen anderen Orten der Welt Elektroautos gekauft werden. Also technischer Fortschritt hängt nur begrenzt von unserer Nachfrage ab.
Genau, das ist richtig. Das ist richtig. Ich meine, das ist jetzt eher die Frage, ne, wann erreicht man das eigene Klimaneutralitätsziel? Und dann kann man natürlich spekulieren, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das doch alles nicht so ernst und schieben das mal wieder ein paar Jahre nach hinten, was das dann für Auswirkungen hat auf die globalen Klimaverhandlungen. Das kann natürlich auch politisch sehr unangenehm sein, ne? Wenn man da einen Rückzieher macht, kann das natürlich auch negative Auswirkungen auf die Commitments anderer Staaten haben, sowohl in der EU als auch global. Und da hätte ich schon einen gewissen Respekt davor, da jetzt die Ziele zur Disposition zu stellen. Weil die Ziele sind ja im Moment das Greifbarste, was wir haben. Bei der Regulierung ist es ja so, dass wir in vielen Bereichen viel zu hohe Unsicherheit haben, mit welchen konkreten Regeln denn tatsächlich diese Transformationen umgesetzt und ausgelöst werden sollen. Und das ist ja eigentlich das große Problem, die große regulatorische Unsicherheit, die wir
aber das heißt ja wahrscheinlich dann, wir kommen an den Atomkraftwerken gar nicht vorbei.
Ja, ja, ich würde das
auch so sehen. Wenn wir die Ziele nicht sozusagen zur Disposition stellen und sagen, jetzt fahren die Elektroautos aber alle mit Kohlestrom, mehr oder minder, dann erreicht man zwar die Elektroauto-Ziele, aber nicht die CO2-Ziele, die ja eigentlich wichtiger sind.
Ja, ja, das ist auch das, was mich eigentlich zum Umdenken bewegt hat bezüglich der Atomkraft. Also ich war nie ein Fan. Ich war eigentlich auch froh, dass wir die Ausstiegsentscheidung getroffen hatten. Aber in der aktuellen Situation würde ich schon vorziehen, wenn man so die Wahl hat und glaubt, dass diese Diskussionen eben am Ende dann doch aufkommen, wenn man sie verlängert, beziehungsweise wenn man sie nicht verlängert, dann würde ich schon lieber die Atomkraft 5 Jahre länger laufen lassen. Aber dafür diese Diskussion über die Aufweichung des Klimaschutzes möglichst flach halten als andersrum.
Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal auf die Einsparmöglichkeiten von Gas in der Industrie schauen wollen. Es wird ja an einem Modell der Gasauktion gearbeitet, so wird das formuliert in den Medien. Wie würde das denn funktionieren oder wie müsste es funktionieren?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Instrument, das jetzt komplementär eigentlich ist. Also es ist ja schon, gerade in der Industrie wird schon relativ viel eingespart. Und da sieht man schon, dass die hohen Preise natürlich wirken. Und das ist ja auch, soll auch genau so sein. Und jetzt kann es natürlich aber eben sein, dass wir noch mehr einsparen müssen. Und da würden diese Auktionsformate greifen. Und da versteigert man nicht Gas, sondern man versteigert den Verzicht auf Gas und versteigert eben Kompensationen, die gezahlt werden, wenn jemand auf Gas verzichtet. Und das ist natürlich prinzipiell gut, weil dann kann man über eine Auktion diejenigen Unternehmen identifizieren, die die niedrigste Kompensation nachfragen, wenn sie dann auf Gas verzichten. Und dadurch kann man den Gasverbrauch dann noch weiter reduzieren und zahlt eben eine Ausgleichszahlung dafür. Jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man da in den Geboten der Unternehmen auch wirklich alle Folgeeffekte berücksichtigt sieht. Weil es kann natürlich sein, dass irgendwie ein Unternehmen sagt so, ja super, für mich ist das nicht so, ich habe nicht so große Margen, für mich ist das nicht so teuer, die Produktion einzustellen, aber vielleicht hängen da ja Lieferketten dran, die, wenn die zusammenbrechen, dann doch einen großen wirtschaftlichen Schaden hervorrufen. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen sensibel sein, dass man da nicht den Zuschlag erteilt, Unternehmen, die eben solche Kaskadeneffekte, die ja schon oft in der Diskussion dann auslösen. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, sinnvoll, so einen Mechanismus vorzubereiten und das jetzt wirklich gut vorzudenken, damit man in der Situation, wo man umfangreicher einsparen muss, und in die werden wir jetzt kommen, der Druck steigt eigentlich, ne, merkt man ja auch schon aktuell in der Diskussion in verschiedenen Berechnungen. Und wenn der Druck steigt, dann ist es sinnvoll, so einen Mechanismus zu haben. Letztlich erzählt sich das auf einer hohen Flughöhe sehr einfach, aber es gibt dann im Detail natürlich viele, viele Details, die geklärt werden müssen, die rechtlich wasserdicht sein müssen und so weiter.
Ja, ich stelle mir das auch sehr schwer vor, diese Kaskadeneffekte irgendwie zu abzubilden oder zu internalisieren tatsächlich, weil da muss man aufpassen sozusagen zum einen, dass man natürlich nicht die Anzahl der Bieter zu sehr reduziert. Wenn ich nachher keine Bieter mehr habe oder nur noch wenige Bieter, dann zahle ich jede Menge Mitnahmeeffekte wahrscheinlich.
Genau.
Andererseits ist dann immer die Frage, ob so ein Element der Willkür da irgendwie mit reinkommt, weil das ja doch irgendwie schwierig ist, das irgendwo griffig in wenigen Kennziffern wahrscheinlich auszudrücken, diese Kaskadeneffekte, die sehr objektiv feststellbar sind. Und gerade so öffentliche Prozesse, die hängen ja immer stark dran, dass es auch nachvollziehbar ist, sonst gibt es gleich eine Klage in jedem Vergabeverfahren etc.
Also da habe ich jetzt auch noch keine Information zu, wie das genau abgebildet wird. Also ich meine, man kann natürlich die Diskussion darüber, was jetzt genau versteigert wird, die hat, glaube ich, viel auch mit den Kaskadeneffekten zu tun. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, irgendwie, falls das gehen würde, ne? Wenn ich jetzt versuchen würde, die Berechtigung, Gas zu verbrauchen, zu versteigern, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Unternehmen in ihren Geboten, dann müssen sie ja zahlen sozusagen, und dann kann es eben sehr gut sein, dass in so einer kurzfristigen Situation in den Geboten die Auswirkungen auf andere Akteure gar nicht berücksichtigt sind. Dass ein Unternehmen eigentlich viel mehr bieten sollte für das Gas, weil es eben eine ganz lange Wertschöpfungskette an sich dranhängen hat, aber das eben in dieser kurzen Frist überhaupt nicht berücksichtigt, weil man müsste sich ja dann koordinieren, man müsste ja mit den Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, die man bedient, irgendwie Verträge abschließen, dass die sich an den Zahlungen beteiligen. Das ist ja völlig unrealistisch. Und das ist natürlich einer der wichtigen Gründe, warum man jetzt nicht das Gas versteigert, sondern warum man die Kompensation versteigert, ne? Weil da das natürlich nicht so stark zuschlägt und man vielleicht hofft, dass man da eher abschätzen kann, bei wem jetzt man doch Vorsicht walten lassen sollte und wo nicht.
Was ich auch noch etwas erklärungsbedürftig finde hinsichtlich der Einsparpotenziale ist, die Effekte höherer Einspeisequoten für Speicher zu antizipieren. Was ist damit gemeint?
Naja, bei den ganzen Maßnahmen zur Kompensation zum Beispiel muss man ja berücksichtigen, dass dadurch, dass man jetzt höhere Einspeiseanforderungen bei den Speichern stellt, dass dadurch natürlich auch nochmal die Preise steigen. Das bedeutet ja sozusagen, wenn ich dann eine Quote festsetze, dass die bis zu einem bestimmten Speicherstand gefüllt sein sollen, dass einfach mehr Gas für die Befüllung der Speicher gebraucht wird und dadurch natürlich das Gas knapper wird und das natürlich dazu führt, dass die Preise dann auch noch ansteigen. Und das muss man natürlich berücksichtigen, vor allen Dingen, weil man jetzt überlegt, wie stark muss man Akteure kompensieren. Dann sollte man eben berücksichtigen, dass durch diese höheren Quoten, die jetzt da genannt werden, auch noch immer ein Preiseffekt einsetzen dürfte. Und den sollte man natürlich bei Kompensationszahlungen gleich mitdenken. Ja. Das ist da gemeint.
Und nochmal kurz zurück zu einem Thema vom Anfang, dass ein gemeinsamer europäischer Einkauf von russischem Gas sinnvoll gewesen wäre. Frau Grimm, Sie haben diesen Gemeinschaftseinkauf weiter auf der Liste, weil?
Die Frage des Einkaufs von Energieträgern, die bleibt natürlich jetzt erstmal. Ne? Wir werden ja, wenn wir russisches Gas substituieren wollen, ob wir jetzt komplett unabhängig werden, also ob wir wirklich den Hahn da komplett zudrehen, das wird sich noch zeigen. Wichtig ist ja erstmal, dass man unabhängig ist in dem Sinne, dass man auf die Lieferung im Notfall verzichten kann, ohne wesentliche Einschnitte. Das ist ja, muss ja eigentlich das Ziel sein aus unserer Perspektive. Und dafür müssen wir natürlich Gas an den Weltmärkten beschaffen. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass typischerweise, wenn wir jetzt große Mengen an Gas beschaffen wollen, dann brauchen wir sehr langfristige Lieferverträge, sonst werden wir einfach nicht beliefert. Ja, weil sich das einfach für niemanden lohnt, mit uns einen Liefervertrag abzuschließen, wenn wir sagen, naja, also Ende des Jahrzehnts oder in 10 Jahren brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Fallen wir als Kunde weg. Insofern, daran scheitern ja aktuell schon die Beschaffungen von Gas, mit dem wir die aktuellen russischen Mengen substituieren. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was man eigentlich macht. Und gleichzeitig hat man die Entwicklung, dass wir in der Europäischen Union natürlich ein ganz anderes Beschaffungsproblem haben, nämlich die Beschaffung von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern. Und eigentlich sollte man das zusammendenken. Und idealerweise, wenn wir jetzt sehen, dass wir eigentlich unabhängiger werden wollen, jeder einzelne Staat an sich, aber auch die Europäische Union, dann sollten wir eigentlich organisieren, dass wir in der Europäischen Union zusammen beschaffen, einfach weil wir dann ein viel mächtigerer Nachfrager sind, der dann vom Volumen her auch mit viel mehr potenziellen Lieferantenverträge abschließen kann. Also wenn wir nur als Deutschland auf diesem Markt auftreten, dann reicht die Menge vielleicht nicht massiv zu diversifizieren. Wenn wir als Europäische Union auf diesem Markt auftreten und versuchen, Beschaffungsverträge abzuschließen, dann können wir viel besser diversifizieren. Und man muss sehen, in dieser erneuerbaren Welt gibt es sehr, sehr, sehr viele Anbieter, weil es ganz viele Staaten auf der Welt gibt, die gute Bedingungen für erneuerbare Energien haben. Und viel mehr Staaten haben gute Bedingungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und Wasserstoff, als es Staaten gibt, die fossile Energieträger haben, die sie uns verkaufen könnten. Teilweise sind die deckungsgleich. Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, aber auch eben Norwegen, Schottland. Das sind alle Staaten, die eben auch fossile Energieträger exportieren und uns aber auch erneuerbare verkaufen könnten. Australien gehört auch dazu, aber es gibt eben viele andere, die bisher nicht fossile Energieträger in die EU exportieren, aber uns erneuerbare Energien liefern könnten. Kanada, Island, Namibia, Chile und so weiter. Da müsste man natürlich eigentlich als Europäische Union sich zusammentun und dann eine Strategie verfolgen, die Energiebeschaffung zusammen zu bewerkstelligen und dann auch die Versorgung in der Europäischen Union. Dazu gehört eben die Beschaffung, aber eben auch der Ausbau der Netzinfrastrukturen. Der ist nicht so glücklich aktuell, weil man sieht ja zum Beispiel, Spanien hat ganz viele LNG-Terminals, aber keine wirklich gute Anbindung, keine Netzanbindung für Gas ans europäische, nach Zentraleuropa. Das ist eigentlich sehr ungünstig.
Ja, ich teile deine Meinung, aber du hast auch das Wort eigentlich benutzt. Eigentlich müsste man das europäisch machen. Das hat, sag mal, theoretisch unheimlich viele Vorteile, würde ich denken, dass man sowohl fossile Brennstoffe wie Gas und man kann auch, den Vorschlag gibt es ja auch schon seit längerer Zeit, auch bei Öl darüber nachdenken, dem OPEC-Kartell etwas entgegenzusetzen, wenn da auch die Nachfrage macht, bündelt. Und man sollte dann eigentlich vielleicht auch darüber nachdenken, eben das nicht getrennt zu machen, sondern auch Gas und Wasserstoff durchaus zu verbinden, weil du hast das Problem ja angesprochen, wenn man den Lieferländern nur sagt, wir können euch nur einen begrenzten Zeitraum für Gas anbieten, dann ist das nicht so attraktiv, wenn man sagt, wir können euch aber anbieten, danach auch Wasserstoff bei euch zu beschaffen, weil es ja teils deckungsgleich ist, dann hat das vielleicht eine höhere Attraktivität, vorher auch Gas zu liefern. Warum bereit habe ich jetzt so mehrfach eigentlich gesagt, naja, ich habe immer noch die Erinnerung im Kopf, wie man den Impfstoff gemeinsam beschafft hat auf europäischer Ebene. Und das war sicherlich nicht vorbildlich, um das mal so zu sagen. Also so darf es auf keinen Fall laufen. Also von daher sozusagen konzeptionell, theoretisch ist richtig. Man sollte das europäisch bündeln. Praktisch ist das nicht ohne Herausforderungen.
Ja, ja, aber es ist eben auch so, dass man als einzelner Staat wahrscheinlich, also man muss sehr weitreichende Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich sehr herausfordernd. Wir sehen das jetzt ja schon, gerade bei Wasserstoff ist es ja so, dass zum Beispiel zwischen Australien und Japan diese Lieferketten schon ausprobiert werden. Und wir immer noch darüber Berichte schreiben, Studien schreiben. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Man muss auch aufpassen, dass man in Europa sich nicht eigentlich in so einer Rolle des Stärkeren fühlt und denkt, uns kann ja nichts passieren, wir stehen ja so gut da. Ja,
davon sollten wir ja eigentlich geheilt sein momentan.
Genau, das kann eben sehr gut passieren, dass uns da andere wirklich überholen und das dann auch sehr unangenehme Auswirkungen haben kann.
Doch wahrscheinlich so ein Mix und Match, hätte ich fast gesagt. Ja. Sagt, und ich würde auch sagen, wenn man das nicht hinbekommt, in europäisch, also europaweit im Sinne der EU 27 weit zu machen, dann diskutieren wir ja auch an vielen anderen Stellen Europa der zwei Geschwindigkeiten, die Koalition der Willigen oder so, dann sollte man noch drüber nachdenken, ob eben kleinere Einheiten, sag ich mal, die größer als ein Land sind, aber vielleicht eine Reihe von Ländern der Europäischen Union umfassen, ob die sich zusammentun und sagen, dann machen wir eben zusammen eine Beschaffung und auch gleichzeitig, wie du gesagt hast, auch Experimente auf nationaler Ebene ermöglichen. Wenn wir natürlich versuchen, immer unter den 27 Mitgliedsländern alles zu lösen, dann werden wir wahrscheinlich wirklich die Letzte sein, die da irgendwas machen.
Genau, genau. Das müsste eigentlich auch ganz gut funktionieren, ne, weil man diese Beschaffungsauktionen, also es gibt ja jetzt auch schon Überlegungen in Deutschland über so Auktionen, die weltweit ausgeschrieben werden, eben Mengen zu beschaffen. Und da könnten sich natürlich potenziell auch andere Staaten mit anschließen. Das wäre wahrscheinlich auch ein sinnvolles Konzept, das einfach schneller funktioniert, als das in der gesamten Europäischen Union zu diskutieren. Und wenn man den beschafften Wasserstoff dann verkauft, dann wird man wahrscheinlich aufgrund, wenn jetzt der Staat sich da finanziell engagiert, dann muss man wahrscheinlich aufgrund von beihilferechtlichen Überlegungen ohnehin diese Mengen europaweit verkaufen, ausschreiben, weil das sind ja dann geförderte Wasserstoffmengen. Und insofern spricht da viel dafür, sich da mit Staaten, die sich dem anschließen wollen, auch zusammenzutun und so eben das Finanzvolumen, mit dem man das anstoßen kann, auch zu vergrößern, aber gleichzeitig eben auch die Europäische Union da, also alle Staaten der Europäischen Union dann wahrscheinlich bedenken zu können beim Verkauf. Schafft auch mehr Wettbewerb.
Man müsste jetzt so ein Open-Access-Konstrukt, hätte ich fast gesagt, herstellen, wo man dann sagt, jeder, der sich beteiligen will, kann sich beteiligen, ist im Prinzip offen für jeden. Das würde sicherlich ein paar beihilferechtliche Probleme mildern.
Genau.
Wenn man das so machen würde und gerade für die kleineren Länder müsste das ja noch attraktiver sein, weil die ja gar keine Verhandlungsmacht eigentlich haben auf den internationalen Märkten. Und von daher, wenn jetzt meinetwegen Deutschland sagt, wir fangen mal an, ja sozusagen, aber jeder, der mitmachen will, kann sich beteiligen, wäre das vielleicht gar nicht so uninteressant.
Genau, genau. Das hat sicherlich einige Probleme auch, die man überwinden muss. Man hat dann sicherlich Vorbehalte, weil man natürlich dann mit dem Geld der wenigen Willigen einkauft und dadurch die Nachfrage derjenigen, die dann eben bei der Verkaufsauktion in Europa erfolgreich sind, subventioniert. Aber ich würde auch denken, das nützt am Ende allen, weil man dadurch eben schafft, diese Lieferketten relativ schnell loszutreten. Und eigentlich ist der Anreiz, das zu tun, natürlich jetzt viel größer, als er das noch vor 2 Jahren war oder vor einem Jahr, weil einfach Gas so viel teurer ist. Also viel attraktiver, jetzt relativ schnell Substitute für Gas zu beschaffen. Insofern dürfte das eigentlich zu einer Beschleunigung dieser Entwicklung beitragen.
Also auf Märkten wirken solche Anreize auf jeden Fall.
Ja.
Ich hoffe in der Politik auch.
Schönes Schlusswort. Deshalb nur noch mal zusammenfassend die Frage nach Ihrem Gefühl, wo wir in einem Jahr stehen werden, also nächsten Sommer. Glauben Sie, wir können dann sagen, dass wir diese riesige Herausforderung letztlich ganz gut genommen haben?
Also ich, ganz ohne Schmerzen wird es nicht gehen, glaube ich. Also es wird schon Einschnitte geben. Wir können vielleicht hinterher sagen, das haben wir irgendwie noch ganz gut gemacht. Aber dennoch man muss sich jetzt schon, glaube ich, vorbereiten auf einen Winter, der anstrengend wird. Wo ich auch noch nicht sehe, dass das jetzt alles aufgegleist ist und wir jetzt nur noch sozusagen den Zug in Bewegung setzen müssen, dann kommen wir da schon durch. Also mit Glück schaffen wir das alles. Letztendlich, aber auch das wird alles Kosten haben. Also ich denke, dass wir wird man sich vielleicht doch eher dran zu erinnern und sagen, Gott sei Dank haben wir das hinter uns gebracht, das Ganze, und sind noch hier.
Ja, also ich glaube auch, dass das schon große Herausforderungen sind. Und das, was man jetzt beobachtet und was man schon seit eigentlich der Corona-Pandemie sehr deutlich beobachtet, ist, dass immer erst sozusagen es sehr klar sein muss in der Bevölkerung, dass es echt eine bedrohliche Lage gibt, dass politisch gehandelt werden kann. Und ich glaube, da müssen wir schon dran arbeiten, dass wir den Menschen schaffen, klarzumachen, es hat diese Kosten. Wir werden nicht für jeden alles abfedern können. Das ist bisher noch viel zu stark so passiert, ne? Dass man einfach wirklich sehr, sehr breit gestreut verteilt hat. So wird es nicht lange weiter funktionieren, einfach weil es so ist, dass wir einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen aufgrund dieser Umstellung, zum Beispiel unserer Energieversorgung. Es wird einfach teurer. Das wird sich auch in der Industrie widerspiegeln, und das muss man den Menschen irgendwie, glaube ich, ehrlich klar machen. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir diese Herausforderungen nicht stemmen können. Letztlich ist es so, dass wir, glaube ich, genügend finanziellen Spielraum, fiskalischen Spielraum auch haben, um wirklich diejenigen, die das, die hatten, nicht tragen können, zu entlasten. Und man muss eben aufpassen, dass man bei den Menschen, die sich das leisten können, diese Stimmung erzeugt, dass man da eben auch seinen Teil beitragen und leisten muss. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren durch diese günstige Energieversorgung eine sehr angenehme sicherheitspolitische Lage in Europa in einer guten Zeit gelebt. Und das wird sich jetzt so ein bisschen ändern. Ich glaube, das ist noch eine Herausforderung, das den Menschen so richtig klar zu machen. Aber auch mit dieser Situation werden wir in Deutschland, in Europa, glaube ich, klarkommen und klarkommen müssen. Ich bin da eigentlich trotzdem relativ zuversichtlich, dass wir am Ende diese Transformation hinkriegen. Aber es wird ein bisschen dauern, bis das wirklich bei jedem und bei jeder angekommen ist.
Dann bleibt jetzt nur noch der Dank in die Runde. Zunächst an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. An Sie, Herr Haukapp, und besonders natürlich Ihnen, Frau Grimm. Und vielleicht können wir uns in ein paar Monaten nochmal in kompletter Runde zusammenschalten und ein erstes Zwischenfazit ziehen.
Ja, klar, immer gerne.
Wir laden dich wieder ein und dann kann Lars ja auch noch Fragen stellen.
Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.